Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Wir müssen alle vorsichtiger sein aufgrund der steigenden Corona-Zahlen im Land. Das lässt sich aus dem stundenlangen Treffen gestern bei der Bundeskanzlerin auch herauslesen. Konkretes war, was den dicksten Brocken betrifft, das Beherbergungsverbot, noch nicht dabei. Deshalb fragen wir Beate Wagner von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, welche Rechte Reisende in diesem Zusammenhang momentan haben. Außerdem stellen wir eine ADAC-Studie zu Radwegen in Großstädten vor. Aus Indien kommt die Nachricht, Chips aus Kuhfäkalien könnten vor Handystrahlung schützen und womöglich auch vor dem Coronavirus. Was die Anti-Atom-Organisation ausgestrahlt zur bevorstehenden Teilgebietekonferenz über mögliche Atommüll-Endlagerregionen zu sagen hat, fasst später Dieter Nürnberger zusammen. Und der Verbrauchertipp heute heißt: Exotische Tiere halten, was ist erlaubt? Mehr als 8 Stunden hat das Treffen der Bundeskanzlerin mit den Länderchefinnen und Chefs gestern gedauert. Was muss passieren, damit der rasche Anstieg der Corona-Infektionen in der Bevölkerung abgebremst wird? Ungelöst bleibt zunächst der größte Streitpunkt, das Beherbergungsverbot, das in einer Reihe von Bundesländern gilt. Das soll am 8. November, also nach den Herbstferien, überprüft werden. Beate Wagner ist bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zuständig für Reiserechtsfragen. So wie es heute aussieht, bleibt die momentane Regelung, übrigens eine, die wir ja noch nie hatten, also 3 weitere Wochen bestehen. Frau Wagner, guten Tag erstmal.
Guten Tag, Frau Kuhlmann.
Was heißt das aus rechtlicher Perspektive für Menschen, die in dieser Zeit eine Reise gebucht oder geplant haben?
Das bedeutet, dass man auch weiterhin sich zunächst einmal, sei es vor einer Buchung oder dann vor Reiseantritt, genau erkundigen muss, unter welchen Voraussetzungen man in das Bundesland, in dem die Unterkunft etwa liegt, einreisen kann.
Ist das Beherbergungsverbot ein Grund, eine Reise kostenfrei zu stornieren?
Wenn es nur ein Beherbergungsverbot wäre, dann würde ich sagen, ja, dann läge ein Fall der Unmöglichkeit vor. Wir haben aber in den meisten Fällen die Möglichkeit, den Nachweis eines negativen Corona-Tests vorzulegen. Für den Fall gilt dann dieses Beherbergungsverbot nicht. Und insofern halten wir auch das nicht für einen Fall der Unmöglichkeit. Und insofern können Sie nicht kostenfrei von dem Buchungsvertrag zurücktreten.
Dieser Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf und ein negatives Ergebnis haben muss, was, wenn man den nicht schnell genug bekommt und erst 1 oder 2 Tage später an seinem Zielort ankommt? Muss man dann auch für die Tage, die man noch nicht da sein konnte, bezahlen?
Wir meinen nein. Auch wenn der Umstand, dass man an diesem Test nicht rechtzeitig zu Reisebeginn herankommt, nicht dazu berechtigt, kostenfrei von dem jeweiligen Vertrag zurückzutreten, meinen wir aber doch, dann, wenn den Verbraucher keinerlei Verschulden trifft, wenn einfach die Kapazitäten der Testzentren nicht ausreichen, dann muss für die Tage, die die Reise deswegen verspätet angetreten werden kann, auch der entsprechende Preis nicht bezahlt werden. Allerdings immer unter dem Vorbehalt, Sie hatten es eingangs erwähnt, eine solche Situation hat es noch nie gegeben. Das heißt, es gibt dazu auch keinerlei Rechtsprechung. Das heißt, die Rechtslage ist unklar. Das ist das, was wir so anhand allgemeiner Grundsätze einschätzen.
Was passiert denn, wenn das Testergebnis positiv sein sollte? Ist man dann krank?
In einem solchen Fall meinen wir, dass ein positives Testergebnis, wie jede andere Krankheit auch, in den Risikobereich des einzelnen Reisenden fällt. Das heißt, wenn man dann nicht reisen kann, dann müsste man das, was an Vergütung vereinbart worden ist, bezahlen. Abzuziehen wären die ersparten Aufwendungen für den Vermieter.
Ja, Sie sagten eben, die aktuelle Situation ist auch für Rechtsexpertinnen wie Sie Neuland und kann sich unter Umständen ja auch schnell ändern, je nachdem, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln. Was raten Sie reisewilligen Menschen vor diesem Hintergrund?
In solch einer Situation ist es immer sinnvoll, erstmal das Gespräch mit dem jeweiligen Vertragspartner, sei es ein Hotelier oder dem Eigentümer der Unterkunft, zu suchen und sich zu erkundigen, was ist denn einvernehmlich möglich. Ich habe schon durchaus gehört, dass der Vermieter einer Ferienwohnung gar kein Problem damit hatte, den aus einem Risikogebiet kommenden Reisenden aus diesem Vertrag zu entlassen, weil er sagte, ich kann es 2-3 Mal weitervermieten, auch ganz aktuell.
Ja, es ist also noch abzuwarten und zu schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt, oder?
da werden wir in der nächsten Zeit nicht umhin kommen. Wir wissen jetzt eigentlich nur, dass nicht sicher ist und das, was wir wissen, kann sich auch noch jederzeit ändern.
Was bedeutet das Beherbergungsverbot für geplante Reisen? Einordnungen waren das von der Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Beate Wagner. Ihnen vielen Dank nach Düsseldorf. Ausgerechnet der Automobilclub ADAC hat sich mit der Qualität von Radwegen in Großstädten befasst. Zu schmal und zu gefährlich seien sie vielfach. Nur gut ein Drittel aller Radwege dort erfülle die Vorgabe der Mindestbreite von 1,60 Meter. Thomas Wagner stellt die Studie des ADAC vor und hat auch die befragt, die die Radwege nutzen.
Es gibt viel, viel mehr Radwege als früher. Naja, breit genug. Es gibt ja so besonders frequentierte Wege. Und wenn die noch ein bisschen breiter wären, weil die eben auch so frequentiert sind, das wäre nicht schlecht.
Die Breite der Radwege bezüglich auf Lastenräder und Familienkutschen, dann wird es doch ein bisschen eng.
Stuttgart, Innenstadt. Radler reden über Radwege und dass die oft nicht breit genug sind. Eine Beobachtung, die sich nicht nur in Stuttgart machen lässt.
Jeder dritte Radweg, den wir angeguckt haben, ist zu schmal und erfüllt damit noch nicht mal die Mindeststandards.
So das Ergebnis einer Erhebung des Automobilclubs ADAC, der sich 120 Radwege in 10 deutschen Großstädten angeschaut hat. Der Bewertung zugrunde lagen, so ADAC-Sprecher Johannes Boos, die eigentlich vereinbarten Mindestbreiten für Radwege von 1,60 Meter und die wünschenswerten Regelbreiten von 2 Metern. Allerdings, rund ein Drittel aller deutschen Großstadtradwege sind enger als die vorgegebenen 1,60 Meter und
wenn wir nicht auf die Mindest-, sondern die empfohlenen Regelbreiten gucken, dann hat die nur jeder fünfte Radweg erreicht oder überschritten.
Will heißen, eng geht's zu auf Deutschlands Radwegen. Aber es gibt auch lobenswerte Ausnahmen.
Kiel hat als einzige Stadt im Test mit dem Urteil gut abgeschnitten. Hier ist keine einzige Radroute durchgefallen. Etwa 4 von 10 Radwegen erfüllen oder übertreffen die empfohlene Regelbreite. Bei einem Radweg in einer Richtung heißt das mindestens 2 Meter. Gute Ergebnisse gibt es in Kiel außerdem bei kombinierten Geh- und Radwegen. 60% sind erheblich breiter als die geforderte Mindestbreite von 2,50 Metern. Außerdem gab es auf den getesteten Routen nur sehr wenige Barrieren, Hürden und Engstellen.
Bremen, Dresden, Erfurt, München, Saarbrücken und eben auch Stuttgart bekommen im ADAC-Radwegetest nur die Note ausreichend.
70% der Radwege in Mainz, die erfüllen nicht einmal die Mindestanforderungen. Bei einspurigen Radwegen sind diese also schmaler als 1,60 Meter. Außerdem gab es im Test in Mainz viele Schilder oder Masten, die im Weg waren oder Hecken, die in den Radweg hineinragten. Das heißt, hier sind Radfahrer oft im Slalom unterwegs und das auf ohnehin sehr engen Wegen. Unterm Strich bleibt für Mainz nur das Urteil mangelhaft. Das gleiche Urteil gibt es auch für Hannover.
Das überrascht überhaupt nicht. Radwege sind in Deutschland viel zu schmal angelegt worden.
So Burkhard Storck, Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, zum Ergebnis der Radwegstudie des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs. Dass mehr Radwege benötigt werden, auch vor dem Hintergrund eines veränderten Mobilitätsverhaltens, habe sich unter den Kommunen zwar mittlerweile herumgesprochen, dass aber auch gute und vor allem breite Radwege benötigt werden, eher nicht.
Wir haben tatsächlich in Deutschland lange Stimmen gehört, die gesagt haben, es reicht Farbe auf der Fahrbahn. Am Ende der Debatte wissen wir, nein, das reicht nicht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Fahrradfahrer gibt, die da Angst haben, weil halt die Radwege schon sehr nah an den Straßen konzipiert sind und oft auch nicht separiert sind.
Bestätigt eine Stuttgarter Fahrradfahrerin die Beobachtung des Fahrradfunktionärs. Der sieht im Klimapaket der Bundesregierung vom vergangenen Jahr eine Chance für den Bau neuer und breiter Radwege, denn genau dafür würden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Außerdem kann Burkhard Storck der Einrichtung von sogenannten Pop-up-Radwegen etwas abgewinnen. Dabei werden Straßen spontan im Zuge der Corona-Pandemie im Schnellverfahren zu Fahrradwegen umgewidmet, häufig dort, wo ohnehin Radwege geplant waren.
Deswegen sind diese Pop-up-Radwege oder diese temporär ausgeführten Radwege eine super Methode, um tatsächlich Kommunen angesichts des steigenden Radverkehrs schnell voranzubringen.
Doch zumindest in diesem Punkt teilt der Autoclub ADAC nicht so ganz die Auffassung des Fahrradclubs ADFC.
Beim Bau und der Planung von Radwegen sind ganzheitliche Mobilitätskonzepte wichtig. Wir brauchen mehr Radwege, aber den Verkehrsraum zum Beispiel durch Pop-up-Spuren vorschnell umzuverteilen, das ist aus unserer Sicht nicht das richtige Mittel, um langfristig den Verkehrsfluss zu verbessern.
So ADAC-Sprecher Johannes Boos, der einem Miteinander von Auto und Fahrrad und keinem Gegeneinander das Wort redet.
Eng, kurvig, gefährlich. Thomas Wagner über die ADAC-Studie zu Radwegen in Großstädten. Der Westen praktiziert Yoga und meditiert. Und auch die ayurvedische Küche aus Indien hat begeisterte Anhänger. Wird das mit dem neuen Trend von dort auch so sein? Indische Wissenschaftler sagen Kuhfäkalien, Wirksamkeit gegen Handystrahlung und sogar gegen das aktuelle Coronavirus nach. Bernd Muschborowska berichtet.
Den Ausscheidungen der für Hindus heiligen Kuh werden in Indien allerlei heilende Wirkungen zugeschrieben. Nun hat die staatliche Kommission für den Schutz und die Erforschung der Kühe nach eigenen Angaben einen Chip aus getrockneten Kuhfäkalien entwickelt, der auch gegen gefährliche Strahlungen schützen soll, die etwa bei Mobiltelefonen auftreten. Mit diesem Chip könne die gesamte Umgebung strahlungsfrei gemacht werden, verkündete Vallabhai Kathiria, der Vorsitzende der Kommission mit dem Namen Ashtriya Kamdenu Ayok, bei der Vorstellung der Erfindung in Delhi. Diesen Chip hier können Sie in die Hülle Ihres Mobiltelefons stecken. Und dann, so haben wir herausgefunden, wird die Strahlung, die vom Mobiltelefon ausgeht, deutlich verringert. Mit diesem Chip kann man sich also vor allen möglichen Krankheiten schützen. Wer glaubt, das sei nur Humbug, dem sei gesagt, da steckt echte Wissenschaft dahinter. Wissenschaftlich erwiesen ist zweifellos die Gefahr, die von der Strahlung bei Mobiltelefonen ausgeht. Wegen der elektromagnetischen Felder, die bei der Übertragung von Informationen entstehen, empfiehlt das Bundesamt für Strahlenschutz, möglichst nur kurz zu telefonieren und dabei Geräte zu verwenden, die nachweislich eine geringere Strahlenintensität haben. Welche wissenschaftlichen Methoden bei der Studie über den angeblichen Strahlenschutz durch Kuhdung zugrunde gelegt wurden, führte Kathiria nicht aus, auch nicht, wie die Technologie genau funktionieren soll. Sie haben vielleicht gehört, dass der berühmte Schauspieler Akshay Kumar schon Kekse aus Kuhfladen gegessen hat. Das kann man essen, das ist Medizin. Die alten wissenschaftlichen Erkenntnisse Indiens sind in Vergessenheit geraten. Jetzt werden wir diese Dinge weiter erforschen. Auch gegen Corona, so glauben manche Hindus, können die Ausscheidungen der heiligen Kuh helfen. Gleich zu Beginn der Pandemie machten in den sozialen Netzwerken Handyvideos von einer Gruppe gläubiger Hindus Furore, die im südindischen Bundesstaat Karnataka ein Bad in einer braunen Masse aus gequirlten Fäkalien der heiligen Kuh genommen hatten, um sich gegen eine Infektion zu schützen. In Delhi hatte die Hindu-Organisation Akhil Bharat Hindu Mahasabha Kuhurin als Getränk gegen das Virus angeboten. Ganz im Sinne der traditionellen Heilkunst, so Chakrapani Maharaj, der Vorsitzende der Gruppe. Sehen Sie, die Schulmedizin hat kein Mittel gegen Corona. Also was sollen wir machen? Das ist unsere Art, mit Krankheiten umzugehen. Und das wird letztendlich Corona heilen. Deshalb trinken wir Kuhurin. Für die meisten Inder, nicht nur für strenggläubige Hindus, sind Kühe ganz besondere Tiere. Schon der Sanskrit-Name für das Rindvieh, Agnia, die Unantastbare, beschreibt die Verehrung, die den Kühen zuteil wird. Eine nachgewiesene Schutzwirkung gegen elektromagnetische Strahlung könnte den Kuhfäkalien, die es überall auf den Straßen indischer Städte gibt, eine bislang nie dagewesene Akzeptanz verleihen.
Kuhfäkalien als Allzweckwaffe? Soweit der Bericht von Bernd Muschborowska. Gorleben ist raus. Das war die große Überraschung, als die Bundesgesellschaft für Endlagerung vor 2,5 Wochen ihre ersten Überlegungen zur Standortsuche für ein Endlager veröffentlichte. Für ein Endlager, das hochradioaktiven Atommüll aufnehmen soll. Gorleben steht also nicht mehr auf der Liste, aber ein ziemlich großer Teil des übrigen Landes schon. Das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat daraufhin die Fachkonferenz Teilgebiete einberufen. Ein Forum für Diskussionen und Expertisen, für Einwände und Interessenvertretungen. Am kommenden Wochenende findet diese Konferenz online statt. Und schon heute Vormittag äußerte sich die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt zur Vorbereitung dieser Veranstaltung ebenfalls online. Dieter Nürnberger hat zugehört. Herr Nürnberger, was hatte Ausgestrahlt denn zu sagen?
Susanne Kuhlmann, die Anti-Atom-Organisation, kritisierte während einer Videokonferenz schon recht deutlich das Vorgehen der BGE, der Bundesgesellschaft für Endlagerung, die ja am Wochenende in Kassel zur Fachkonferenz Teilgebiete eingeladen hat. Das wird hauptsächlich eine Online-Veranstaltung werden. Und das ist nach der Vorstellung der für ein Endlager als tauglich angesehenen Regionen vor 3 Wochen nun also der 2. große Schritt, um die Öffentlichkeit zu informieren. Und ausgestrahlt übte zuerst Kritik daran, dass die Veranstaltung eben zu großen Teilen nur online stattfinden soll. Das erschwere schon eine Diskussion auf Augenhöhe, wie ausgestrahlt sagt. Auf der Veranstaltung soll der Bericht von Ende September noch einmal ausführlich diskutiert werden. Und Hauptkritikpunkt dabei ist die Datenpräsentation, die dem Bericht zugrunde liegt. Jochen Stey, der Sprecher von Ausgestrahlt.
Für die Anwendung der Mindestanforderungen, die ja im Gesetz stehen, sind als Beleg jetzt im Internet 46 Bohrdateien. Wenn man aber in diese Dateien reingeht, dann stellt man fest, alle diese 46 Dateien sind grau überdeckt. Beim Ausschlusskriterium aktive Störungszonen sind von 31.000 Daten 30.000 geschwärzt. Dieses Versprechen, es gibt in diesem neuen Verfahren Transparenz und die Betroffenen haben die Möglichkeit, das nachzuprüfen, ist so gut wie überhaupt nicht gegeben.
Diese Anschuldigung, nicht transparent genug vorzugehen, steht somit gegen die Versprechungen, die die BGE vor knapp 3 Wochen bei der Vorstellung des Zwischenberichts gegeben hat. Wir erinnern uns, bei der künftigen Endlagersuche sollten ja die Fehler der Vergangenheit, die auch zu großen regionalen Protesten der Bevölkerung führten, Stichwort der lange Widerstand beispielsweise gegen den Standort Gorleben, nicht wiederholt werden. Und Steffen Karnitz, der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, drückt es Ende September so aus.
Wer uns fragt, der bekommt auch eine Antwort. Das ist unser Anspruch und daran wollen wir auch gemessen werden. Sämtliche uns zur Verfügung gestellten Daten werden, soweit sie entscheidungserheblich sind und nach dem Geologiedatengesetz zulässig, öffentlich verfügbar gemacht. Dieser Anteil von Daten wird sukzessive ansteigen. Schon jetzt sind die 3D-Modelle der allermeisten Bundesländer öffentlich, die eine gute Übersicht über die geologische Situation in den Ländern geben.
Die Kritik betrifft auch die finanziellen Mittel, die kritische Organisationen für eine fachgerechte Diskussion zur Verfügung hätten. Im Prozedere der öffentlichen Debatte, die ja auch politisch vorgeschrieben ist, könnten Kritiker oder kritische Organisationen beispielsweise nicht auf Fachwissen von ausgewiesenen Experten zurückgreifen. Dafür sei überhaupt kein Etat vorhanden, so ausgestrahlt Sprecher Jochen Stey.
Also wer nicht über den geologischen Sachverstand verfügt, hat ja große Probleme, das alles zu verstehen und braucht die Unterstützung von Expertinnen und Experten. Und dafür gibt es kein Geld. Und gleichzeitig gibt das Atommüllbundesamt aber 5 Millionen Euro für eine Werbekampagne aus.
Und es gibt auch noch konkrete Kritik am Zwischenbericht von Ende September. Hier wurden ja Flächen als mögliche Standorte genannt, die rund der Hälfte des Gebietes von Deutschland entsprechen. Wirtsgesteine für die Endlagerungen können Salz-, Ton- und Gesteinsschichten wie Granit sein. Da hätte man schon etwas konkreter bei der Ausweisung der Gebiete sein können, so der Vorwurf.
Über die Salzstöcke weiß man relativ viel. Deswegen wurden von über 200 Salzstöcken, die es in Norddeutschland gibt, schon mehr als die Hälfte aussortiert. Es sind nur noch 60 jetzt auf dieser Karte verzeichnet. Aber die riesigen Ton- und Granitgebiete auf dieser Karte, über die man so gut wie nichts weiß, die nur aufgrund von Referenzdaten da drin stehen, da ist die BGE davon ausgegangen, hier herrschen ideale Verhältnisse vor. Und irgendwo in diesen riesigen Gebieten wird es dann schon einen Ort geben, auf den dann alle Kriterien zutreffen.
Also die verpflichtende Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Endlagersuche, die wird von Ausgestalt grundsätzlich natürlich begrüßt und befürwortet, das ist keine Frage. Aber Kritik an der konkreten Umsetzung, die gibt es auf jeden Fall und die wird somit auch wohl am Wochenende bei der Teilgebietekonferenz in Kassel oder auch online auf jeden Fall zu hören sein.
Die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt mit ihrer Kritik an der fürs Wochenende geplanten Teilgebietekonferenz über Regionen, in denen ein Endlager für hochradioaktiven Abfall entstehen könnte. Danke nach Berlin an Dieter Nürnberger.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Katze oder Hund, Meerschweinchen oder Wellensittich. Rund 34 Millionen Haustiere leben in Deutschland. Menschen mit exotischeren Wünschen kaufen sich vielleicht lieber eine Schlange, ein Äffchen oder einen Leguan. Allerdings sollten Sie sich vorher klar machen, welche Ansprüche diese Tiere stellen, also wie sie artgerecht gehalten werden. Dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Es muss ja nicht gleich eine Riesenschlange sein, aber immer mehr Deutsche finden Gefallen an einem Tier aus fernen Ländern. Das weiß auch Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund.
Diesen Trend zum exotischen Tier im Privathaushalt betrachten wir wirklich mit großer Sorge aus Tierschutzsicht. Über das Internet, Tierbörsen, auch den Zoofachhandel kann man ja wirklich mittlerweile zahlreiche exotische Tiere erwerben.
Solange die artenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Unterbringung des Tieres, also etwa in einem Gehege oder einem Stall mit Auslauf, den Vorgaben entspricht, steht der Anschaffung grundsätzlich nichts im Wege.
Jedes nicht geschützte, nicht heimische Wildtier, das auch nicht zu den gefährlichen Arten zählt und nicht als invasive Art gelistet ist, darf frei gehalten, gehandelt werden, muss nicht behördlich gemeldet werden.
Im Prinzip kann man sich somit auch ein Känguru zulegen. Zumindest dann, so ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Lüneburg, wenn dem Beuteltier ein Gehege mit einer Fläche von mindestens 200 Quadratmetern zur Verfügung steht. Außerdem sollte das Känguru dauerhaft mit mindestens einem Artgenossen zusammen sein. Da die Halterin diese Auflagen nicht erfüllen konnte, wurde ihr das Känguru vom Veterinäramt entzogen und in einer Artenschutzstation untergebracht. Für Tierarten, die auf der Liste des Washingtoner Artenschutzabkommens stehen, gelten strenge Auflagen bei der Anschaffung.
Da braucht es dann je nach Schutzstatus Artenschutzpapiere, die eine legale Herkunft des Tieres beweisen und eben eine Melde- und Kennzeichnungspflicht der Tiere.
Verfügbar auf dem Markt sind die unterschiedlichsten Exoten, wobei die Beschaffung zumeist kein Problem ist.
Also zum Beispiel bei kleinen Affenarten, Weißbüscheläffchen, Listäffchen, Goldkopflöwenäffchen. Das sind solche Affen, die man wirklich oft auch im Internet findet, leider.
Äffchen, die 2000 Euro und mehr kosten können. Zwar verlangt das Gesetz, dass man das Tier bei einem Züchter kauft und der den Nachweis zu erbringen hat, dass das Tier legal in die Europäische Union eingeführt wurde, doch im Internet bleibt vieles anonym. Und mit einem Wohnzimmer als Spielplatz begnügen sich diese Klettertiere auch nicht, sodass so manche Affe letztlich in einer Auffangstation landet, da sich der Halter überfordert fühlte. Auch die Anschaffung eines Papageien sollte wohl überlegt sein. Denn die meisten Papageien leben in der Natur entweder paarweise oder in Gruppen oder Schwärmen. Darum sollten diese Vögel auch in Gefangenschaft niemals allein gehalten werden. Zudem ist selbst ein größerer Käfig keine artgerechte Unterbringung.
Weder kann dem Flugbedürfnis der Tiere noch ihrem Sozialverhalten als Schwarmtiere entsprochen werden. Dann leiden die Tiere nur ihr Leben lang.
Ob Affe, Känguru oder Vogel. Über die anspruchsvollen Bedürfnisse von Exoten sollte man sich vor der Anschaffung umfassend informieren und im Zweifelsfall davon Abstand nehmen. Viel helfen, so Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund, würde eine verbindliche Positivliste,
auf der dann draufstehen würde, welche Tiere überhaupt gehalten werden dürfen im Privathaushalt.
Und das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende und Susanne Kuhlmann dankt fürs Zuhören.